Deutschland. Die Zurückweisung von Asylsuchenden bei Grenzkontrollen auf deutschem Gebiet ist rechtswidrig. Das hat das Berliner Verwaltungsgericht in einem Eilverfahren entschieden und damit drei Somaliern Recht gegeben, die kurz nach ihrer Einreise wieder nach Polen zurückgeschickt wurden. Deutschland sei im Rahmen der sogenannten Dublin-Verordnung der EU dazu verpflichtet, bei Asylgesuchen das vorgesehene Verfahren einzuhalten, heißt es. Mithilfe des Mäzens Hasso Plattner entsteht ein neuer Universitätsstandort in Potsdam. Das haben dessen Stiftung und die Landesregierung mitgeteilt. Der Campus ist auf dem früheren Gelände des Brandenburger Landtags, dem Brauhausberg, geplant. Außerdem wird das Hasso-Plattner-Institut am Griebnitzsee erweitert. Aus Potsdam, Annette Kufner.
Mit dem Ausbau werde eine Erfolgsgeschichte fortgeschrieben, sagte Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke. Mit der Hasso-Plattner-Stiftung habe man eine Absichtserklärung unterzeichnet. Demnach soll bis 2035 ein neuer Campus am Brauhausberg entstehen. Beherbergen soll er die Fakultäten Sozialwissenschaft und Jura, die bislang am Campus Griebnitzsee sitzen. Die Gebäude in Griebnitzsee sollen wiederum vom Hasso-Plattner-Institut übernommen werden.
Die ehemalige deutsche Außenministerin Baerbock ist neue Präsidentin der UN-Generalversammlung in New York. In einer geheimen Abstimmung hat sie am Nachmittag 167 Stimmen der 193 Mitgliedsländer erhalten. Die offizielle Amtseinführung ist für Anfang September vorgesehen. Die zweite Runde der Gespräche zwischen Delegationen Russlands und der Ukraine in Istanbul über eine mögliche Waffenruhe ist beendet. Die Verhandlungen haben offenbar nur gut eine Stunde gedauert. Über Ergebnisse ist noch nicht viel bekannt. Aus Istanbul, Uwe Lüb.
Es sei ein weiterer Austausch Gefangener vereinbart worden, hieß es von ukrainischer Seite. Zudem soll eine Liste mit Namen verschleppter Kinder übergeben worden sein. Auch sollen beide Seiten ihre Vorstellungen über die Voraussetzungen für eine Waffenruhe übergeben haben. Russland hatte eine vorzeitige Übergabe eines sogenannten Memorandums verweigert. Die Gespräche waren die zweiten direkten binnen weniger Wochen.
Die EU-Kommission verhängt Geldstrafen in Höhe von insgesamt knapp 330 Millionen Euro gegen zwei Essenslieferanten. Das hat die EU-Kommission in Brüssel mitgeteilt. Betroffen sind das Berliner Unternehmen Delivery Hero und der Lieferdienst Glovo. Es geht um wettbewerbswidrige Absprachen, etwa über Preise und Strategien. Seit Juli 2022 hat Delivery Hero das spanische Unternehmen übernommen. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter: am Abend heiter bis wolkig, vereinzelt Schauer oder Gewitter. Aktuell in Berlin-Steglitz 20 und in Senftenberg 26 Grad. In der Nacht gering bewölkt oder klar, örtlich Nebel, Tiefstwerte zwischen 12 und 7 Grad. Morgen dann freundlich bei maximal 23 bis 26 Grad. Die Zeit 18.03 Uhr.
Radio 3 am Nachmittag mit Shelley Kupferberg.
Ich wünsche einen schönen guten Abend in alle Richtungen. Das mit Omara Portuondo aus Kuba.
Cada vez que miro a mi mulatón, no sé qué pasa por mí. No me puedo contener cada vez que miro a mi mulatón. No sé qué pasa por mí, no me puedo contener. Y le digo así, y le digo así: mulato, tienes en la cintura una tembladera que arrebata. Mulato, tiene tu dulce boca una risa loca que me mata. Cada vez que miro a mi mulatón, no sé qué pasa por mí, no me puedo contener. Cada vez que miro a mi mulatón, no sé qué pasa por mí, no me puedo contener. Y le digo así, y le digo así: mulato, tienes en la cintura una tembladera que arrebata. Mulato, tiene tu dulce boca una risa loca que me mata.
Mueve la cintura, mulato, de mi vida, que me muero yo por ti.
Ese mulato,
mulatón de mi vida, que me muero yo por ti. Mueve la cintura, mulatón de mi vida, que me muero yo por ti.
Sie wird auch die Schicksalswahl genannt. Polen hat sich gestern für einen neuen Präsidenten entschieden. In der ersten Wahlrunde vor 2 Wochen, da gab es ja noch ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem liberal-konservativen Kandidaten Rafał Trzaskowski aus dem Regierungslager von Donald Tusk und dem parteilosen Kandidaten Karol Nawrocki, der von der national-konservativen PiS aufgestellt wurde. Jetzt steht fest, Karol Nawrocki hat gewonnen. Wie reagieren deutsch-polnische Institutionen in Berlin auf das Wahlergebnis? Meine RBB-Kollegin Ann-Christine Schenten hat sich für uns ein wenig umgehört. Ann-Christine, welche Reaktionen kommen denn im Allgemeinen von polnischen Institutionen in Berlin?
Naja, da ist man eher besorgt bis auch verwundert über das Wahlergebnis. Man muss wissen, die deutsch-polnischen Institutionen hier vor allem in Berlin, wie zum Beispiel das Projekt Deutsch-Polnisches Haus oder auch die Deutsch-Polnische Gesellschaft, die gelten als eher liberal und können daher auch politisch grundsätzlich eher dem Kandidaten, der jetzt verloren hat, also Trzaskowski, zugeordnet werden. Mit beiden Institutionen habe ich gesprochen und sie sagen eben, dieser knappe Wahlsieg des Gegenkandidaten, des rechtskonservativen Nawrocki, das ist ein herber Schlag für sie, aber er zeige eben auch, wie gespalten Polen ist und darauf müssen Institutionen hier in Berlin und Umgebung auch eine Antwort finden, sich fragen, wie lassen sich die Beziehungen trotzdem aufrechthalten, wie kann man sie noch weiter vertiefen. Wie kann man auch die Polinnen und Polen ins Boot holen, die eine euroskeptische Haltung oder auch eine skeptische Haltung gegenüber Deutschland haben? Grundsätzlich wartet man hier jetzt aber erstmal ab, denn auch am Präsidenten in Polen hängt ja nicht alles. Die Arbeit wird vermutlich erstmal weitergehen, aber je nachdem, wie sich dann Nawrocki auch verhält, wie er Stimmung gegen Deutschland macht, und das wird er wahrscheinlich tun, denn er steht ja der PiS-Partei nahe und die tut das sehr gerne. Das wird sich dann eben auch darauf auswirken, wie die Arbeit von gesellschaftlichen oder von Kulturinstitutionen hier in Berlin und Umgebung weitergeht.
Auf diese Arbeit, lass uns auf die doch nochmal blicken. Was bedeutet dieser Wahlsieg von Nawrocki für die tagtägliche Arbeit dieser Institutionen?
Und das müssen wir auch abwarten. Ich habe mit Robert Parzer vom Projekt Deutsch-Polnisches Haus gesprochen. Mit diesem Deutsch-Polnischen Haus soll ja in Berlin ein Ort geschaffen werden, der an polnische Opfer des Zweiten Weltkriegs erinnert und gleichzeitig eben auch die deutsch-polnische Zusammenarbeit, die Zivilgesellschaft stärkt. Aber dort wartet man jetzt erstmal ab und glaubt auch nicht, dass sich die Arbeit jetzt direkt großartig verändern wird.
Für das Deutsch-Polnische Haus, denke ich, hat dieser Wahlsieg erstmal keine großen Auswirkungen. Das Deutsch-Polnische Haus ist ein Projekt, das in Deutschland als deutsches Projekt auch natürlich mit deutschem Geld verwirklicht werden wird. Insofern gibt es da keine direkten Einflussmöglichkeiten.
Genau, etwas anders klingt das aber schon bei der Deutsch-Polnischen Gesellschaft. Ihre Vorsitzende Anita Baranowska-Koch organisiert Reisen und Ausstellungen mit deutsch-polnischem Bezug, vor allem in Polen. Und sie sagt, der Sieg von Nawrocki ist eine Enttäuschung, aber von der will man sich auch nicht unterkriegen lassen.
Ich hoffe sehr, dass die deutsch-polnische Zusammenarbeit noch weiter halten wird. Dass wir mit unserem Dialogmagazin, ein zweisprachiges Magazin, weiterhin an unsere Abonnenten und Sympathisanten rankommen und dass die Leute nicht aufgeben, sich für Polen zu interessieren. Wir hatten so eine Krise in der PiS-Regierung, aber ich hoffe sehr, dass wir zeigen, wie modern Polen sich in den letzten Jahren entwickelt hat.
Also da auch eben diese Haltung nicht unterkriegen lassen, weitermachen und erstmal abwarten. Nawrocki ist jetzt erstmal gewählt, wie sich das alles verändern wird. In Polen gibt es ja auch noch ein liberales Parlament und darauf setzt man jetzt hier.
Abwarten, ja, verständlich. Und dennoch die Frage, was muss aus der Sicht dieser Institution jetzt passieren, damit die deutsch-polnischen Beziehungen sich unter dem neuen Präsidenten nicht verschlechtern, Ann-Christine?
Also alle haben mir gesagt, man muss an den bereits geplanten Projekten festhalten. Also die Deutsch-Polnische Gesellschaft zum Beispiel plant gerade eine Reise nach Danzig zum 45-jährigen Jubiläum der Solidarność, die dieses Jahr noch stattfindet. Das will man auf jeden Fall durchführen und auch das Deutsch-Polnische Haus, dieses Projekt, das soll weiter vorangetrieben werden. Wir haben ja vorhin schon gehört, da sind keine polnischen Gelder im Spiel, erstmal nur deutsche Steuergelder. Aber wichtig ist eben auch, wie schon gesagt, eben diejenigen Menschen einfach mitnehmen, die sich jetzt eben für Nawrocki entschieden haben, mit denen sprechen und auch schauen, wie man diese Haltung einbinden kann, um eben gemeinsam zu einer Vertiefung der Beziehungen zu gelangen.
Reaktion auf die Wahl des neuen polnischen Präsidenten Karol Nawrocki aus dem nationalkonservativen Lager an Christine Schenten hat sich in deutsch-polnischen Institutionen in Berlin umgehört. Und gleich schauen wir uns den neuen Präsidenten ein wenig genauer an. Für welches polnische Geschichtsbild steht der Historiker und der Leiter des Instituts für Nationales Gedenken Nawrocki? Darüber gleich mehr mit der Leiterin des Deutschen Historischen Instituts in Warschau, mit Magdalena Sariusz-Wolska. Living for Love. Ja, das wäre schön, aber in Anbetracht des Weltgeschehens fällt es einem manchmal ein bisschen schwer, an solche Dinge zu denken. Umso besser, dass es die Kultur, die Musik gibt. Aber jetzt wird es nochmal politisch. Wir schauen auf Polens Wahl. Des Präsidenten der Rechtsnationale Karol Nawrocki hat in Polen gestern die Präsidentschaftswahl gewonnen mit knapp 51%. Der parteilose Nawrocki ist ein Newcomer in der polnischen Politik. Derzeit ist der Historikerleiter des Instituts für Nationales Gedenken, einer Behörde zur Aufarbeitung der kommunistischen und der Nazi-Verbrechen gegen das polnische Volk. Als Direktor des Museums über den Zweiten Weltkrieg in Danzig rückte er Ausstellungen und Konzepte des Museums in einen polnisch-nationalen Kontext. Über das Geschichtsbild und die Erinnerungskultur von Nawrocki möchte ich jetzt mit Magdalena Sariusz-Wolska sprechen, Leiterin des Deutschen Historischen Instituts in Warschau. Ich grüße Sie auf Radio 3. Hallo.
Hallo und guten Tag.
Für welches Geschichtsbild Polens steht er denn, Karol Nawrocki?
Ja, vor allem für ein sehr nationales. Und eins, das alle möglichen anderen Akteure aus dieser nationalen Gemeinschaft ausschließt. Also in diesem Geschichtsbild gehören zu polnischen Geschichte ausschließlich ethnische Polen und polnische Katholiken. Und das entspricht schon mal gar nicht der polnischen historischen Realität, weil Polen bis zu Ende des Zweiten Weltkriegs ein multiethnischer und multireligiöser Staat war. Und diese Minderheiten werden jetzt aus diesem Geschichtsbild schon seit längerem, aber unter der PiS-Regierung vor allem und auch mit Nawrockis Mitwirkung werden diese Minderheiten konsequent aus diesem Geschichtsbild ausgeschlossen und ausradiert. Oder wenn sie überhaupt vorkommen, dann werden sie instrumentalisiert.
Mhm. 2017 machte ihn die PiS-Regierung zum Direktor des Museums des Zweiten Weltkriegs in Danzig. Mit welchem Auftrag genau?
Naja, zu dem Museum gab es eine längere Vorgeschichte. Das Museum war ein Projekt der liberalen Bürgerplattformregierung, also der Partei von Donald Tusk. Und das Museum sollte auch die Geschichte des Zweiten Weltkriegs eben aus einer multinationalen Perspektive erzählen. Natürlich stehen, weil das Museum in Danzig ist, stehen im Vordergrund dieser Geschichte Polen, aber es sollte und ist auch ein Museum werden, in dem die Geschichte des Zweiten Weltkriegs aus unterschiedlichen Perspektiven erzählt wird. Und Nawrocki hatte den Auftrag, dieses Narrativ zum einen mehr zu nationalisieren, sage ich mal, und auch den Opferstatus der Polen hervorzuheben. Nochmal auf die polnisch-katholischen Opfer hinzuweisen. Das ist teilweise gelungen, indem einige Änderungen in der Ausstellung unter Nawrocki vorgenommen wurden. Die wahrscheinlich größte Änderung war die das Austauschen eines Films am Ende der Ausstellung. Die Ausstellung endete inzwischen wieder mit einem Film, das auf die Nachkriegsgeschichte Europas hingewiesen hat und auch auf viele weitere Kriege in Europa, die auch als Folge des Zweiten Weltkriegs geführt wurden. Und diese Botschaft war sehr pazifistisch. Und diese pazifistische Botschaft hat Nawrocki quasi umgehend gelöscht und sie mit einer sehr national-patriotischen Botschaft, also mit einem anderen Film, ersetzt. Und das steht sozusagen bildlich für diese zwei auch Geschichtsvorstellungen.
Ja, also es ist ihm gelungen, das Museum politisch zu nutzen. Als Direktor des Instituts dann für Nationales Gedenken hat er unter anderem sowjetische Denkmäler abreißen lassen. Worin besteht denn das Verständnis einer Behörde zur Aufarbeitung der kommunistischen und der Nazi-Verbrechen?
Das Institut für Nationales Gedenken ist eigentlich noch mehr. Und zwar, es besteht aus der Aufarbeitungsabteilung, aus einem gigantischen Archiv mit sehr vielen Akten zu polnischen Kriegs- und Nachkriegsgeschichte und aus einer Bildungsabteilung. Und diese drei Säulen muss man auch gemeinsam sehen. Die Aufarbeitung ist natürlich jetzt aufgrund der Zeit, die seit dem Zweiten Weltkrieg vergangen ist, nicht die intensivste oder nicht die arbeitsintensivste Aufgabe des Instituts. Das Institut setzt aber oder setzte auch vor allem unter der PiS-Regierung und auch unter Karol Nawrocki sehr eben auf diese Bildungsarbeit. Und da muss man auch sagen, das ist eine Propagandaeinrichtung, die ein Bild der polnischen Geschichte prägt, das eben dem Bild, das ich gerade gezeichnet habe, sehr ähnlich ist. Das heißt, polnische Geschichte als Geschichte ausschließlich von ethnischen Polen, polnischen Katholiken. In dieser Geschichte werden jüdische Polen stets instrumentalisiert, wenn sie überhaupt thematisiert werden, dann als jene, die von den Polen gerettet werden. Das ist natürlich eine extreme einerseits Geschichtsfälschung, weil natürlich Juden nicht nur von Polen gerettet werden, aber in dieser Darstellung sind Juden lediglich Objekte polnischer Handlungen und vor diesem und auch eine Projektionsfläche, um Polen als Helden darzustellen. Ja. Und das ist eine extreme Manipulation mit historischen Fakten, die auch mehrmals vor Gericht landete, aus unterschiedlichen Initiativen. Aber man muss sagen, dass diese Behörde, die eigentlich gute Absichten hatte, das heißt Abrechnung mit der Geschichte und Archivierung der Geschichte, sich in eine Propagandaeinheit umgewandelt hat.
Nawrocki hat im Wahlkampf auch immer wieder antideutsche Töne angeschlagen. Dazu sagte unser Kollege, der polnische Journalist Jacek Tyblewski, heute Morgen auf Radio 3.
Es wird möglicherweise nicht der Hauptstrang, die Stoßrichtung der Politik sein, aber einfacher wird das mit Nawrocki als Präsident nicht. Und die Regierung Tusk könnte auch getrieben werden, nicht so sehr die Annäherung mit Deutschland, mit Friedrich Merz zu suchen, weil sie dann in den Ruch kommt, bei vielen Wählern zu Deutschland freundlich zu sein.
Magdalena Sariusz-Wolska, wie sehr kann also diese Einstellung des neuen Präsidenten das deutsch-polnische Verhältnis belasten?
Hier kann der polnische Präsident tatsächlich viel. Also man muss ja auch sagen, die Handlungsräume des Präsidenten sind nicht unbegrenzt und sicherlich nicht so groß wie die der Regierung. Aber was der polnische Präsident kann, er kann Gesetze blockieren und er kann maßgeblich die Außenpolitik gestalten. Und das ist eben einer dieser Bereiche, wo er tatsächlich die deutsch-polnische Politik gestalten könnte, und zwar in einer eher antideutschen Richtung. Und ich würde davon ausgehen, dass man in den nächsten Monaten vermutlich auch damit rechnen muss, dass die Reparationsdebatte wieder aufkommt.
Nach der Wahl des neuen polnischen Präsidenten Karol Nawrocki, über den Historiker und sein Geschichtsbild und auch Erinnerungskultur habe ich mit Magdalena Sariusz-Wolska, der Leiterin des Deutschen Historischen Instituts in Warschau, auf Radio 3 gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Ask me, how do I feel? Ask me now that we're cozy and clinging. Well, sir, all I can say is if I were a bell, I'd be ringing. From the moment we kissed tonight, that's the way I've just gotta behave, boy. If I was a lamp, I'd light. Or if I was a banner, I'd wave. Ask me, how do I feel, little me, with my quiet upbringing? Well, sir, all I can say is if I was a gate, I'd be swinging. Or if I was a season, I'd surely be spring. Or if I was a bell, I'd go ding dong, ding dong, ding. Thank you.
this chemistry lesson I'm learning. Well, sir, all I can say is if I was a bridge, I'd be burning. Yes, I knew my morale would crack from the wonderful way that you looked, boy. If I was a duck, I'd quack. Or if I was a goose, I'd be cooked. Ask me, how do I feel? Ask me now that we're fondly caressing. If I was a salad, I'd surely be splashing my dressing. Or if I was a season, I would surely be spring. Or if I were a bell, or if I were a bell, or if I were a bell, I'd go ding.
Je me baladais, j'étais perdu. Quand je t'ai croisé, belle inconnue. D'un simple regard, j'ai deviné le parfum fragile d'un cœur brisé. Si seulement je t'avais dit salut, il me semble qu'on se serait plu. Mais Cupid, on n'a pas décoché. Et j'ai continué à marcher.
Ja, heute hat der Kulturausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses getagt. Da hat sich die neue Kultursenatorin Sarah Wedel-Wilson mit einer Antrittsrede präsentiert.
Und da blieb es laut unserem Radio 3-Reporter Thomas Fitzel ziemlich bei Absichtserklärungen und damit eher unkonkret. Ein klares Bekenntnis zur Berliner Kulturszene natürlich und auch ein Bekenntnis dazu, der freien Szene in dieser finanziell schwierigen Lage zu helfen.
Die freien Szene Berlins lebt nicht einmal mehr von der Substanz. Doch gerade sie war und ist ein Nährboden Berliner Kultur. Wenn wir nicht mehr die Mittel aufbringen, experimentelle, auch provokante, neue Formen der Theatersprache zu fördern, was wird uns entgehen? Die Freizene ist ein Nukleus für Innovation. Das soll und das muss so bleiben.
also soll und muss so bleiben. Nur wie, das blieb so ein bisschen noch Fragezeichen. Daniel Wesner, kulturpolitischer Sprecher der Grünen, hat deswegen auch vor allen Dingen eine Aussage vermisst, die Sarah Wedel-Wilson bisher nicht müde wurde zu betonen.
Ich habe heute eine Aussage vermisst, die ich für die zentrale halte. Ihre wichtigste Aussage war, wenn man so will, eine Kampfansage. Kampfansage an den eigenen Senat und die eigene Koalition, die lautet: Mit dem vom Senat und der Koalition beschlossenen Eckzahlen, mit den Kürzungsvorgaben für den kommenden Doppelhaushalt lässt sich das, was wir gemeinsam kulturpolitisch wollen, nicht umsetzen.
Also der Wunsch nach mehr Kampfansage und mehr Gegenwind der eigenen, dem eigenen Senat gegenüber ist von der Opposition laut geworden, heute im Abgeordnetenhaus beim Kulturausschuss.
Was Sarah Wedel-Wilson dazu sagt, dazu befragen wir sie morgen früh bei uns im Programm höchstpersönlich, und das um 7.10 Uhr, können Sie sich gern schon mal vormerken hier auf Radio 3. Das Gespräch zur Antrittsrede der neuen Kultursenatorin, das können Sie unter Radio 3 hören. Radio3.de natürlich im Netz. So, und jetzt gibt's zur Abwechslung mal eine ganz nette Meldung zum Abend hin. Auch das muss mal sein, auch wenn noch nicht Schlafenszeit ist, Frauke.
Ja, der Landesmusikrat Berlin, der erweitert seine Aktion Berlin schläft ein. Da suchen die ja von Berlinerinnen und Berlinern eingesungene Schlaf- und Wiegenlieder, die sie in einem Online-Archiv sammeln wollen. Und die kann jeder oder jede in jeder Sprache, die in der Hauptstadt gesprochen wird, einsingen, modern oder alt, ganz egal, alt oder jung, auch ganz egal. Schöne Stimme, schlechte Stimme, auch egal, alles egal, aber eben möglichst viele Schlaf- und Wiegenlieder. Und weil diese Aktion so erfolgreich angenommen worden ist, gibt es zwei weitere Einsingtermine, die mit Studio eben sind. Am 7. Juni beim Karneval der Kulturen in der evangelischen Gemeinde am Hallischen Tor. Und der zweite Termin ist während der Langen Nacht der Wissenschaften am 28. Juni in der FU Berlin oder in der Staatsbibliothek unter den Linden. Und wer da nicht extra hin möchte, der kann auch online einsingen, kein Problem. Die gesammelten Lieder werden dann laut Landesmusikrat über die Online-Plattform des Endangered Languages Archiv der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften zugänglich gemacht. Es soll außerdem Workshops und Konzerte geben, also ganz viel rund um Berliner eingesungene Schlaf- und Wiegenlieder.
Berlin schläft ein. Schöne Aktion, finde ich
auch, ja.
Jetzt kommen wir zu dem Roman Stern 111, preisgekrönt von Lutz Seiler. Und am Hans-Otto-Theater in Potsdam wird dieser Roman auf die Bühne gebracht.
Ja, in dem Roman, da geht es ja um die Umbruchszeit kurz und nach der politischen Wende in Ostdeutschland, um die alternative Szene in Berlin-Mitte, in die der Hauptprotagonist Karl gerät, um Aufbrüche in ein neues Leben seiner Eltern, die unbekannte Träume hatten und die sie dann auch wirklich verwirklichen. Stern 111, das ist der Name eines Kofferradios in der DDR, eines legendären Kofferradios gewesen und eben dieses Romans von Lutz Seiler, und der wurde am Hans-Otto-Theater als Theaterfassung im Februar uraufgeführt, eher episodenhaft, und am Samstag wird das Stück zum letzten Mal gezeigt, und da ist auch Theatertag, also das Ganze kostet nur die Hälfte. Wer das also nochmal erleben möchte oder den Roman auch nochmal lesen möchte, eine Empfehlung.
Vielen Dank, Frau Kettile.
Jo.
Kultur kompakt auf Radio 3. Das Kulturprogramm vom RBB.
Er ist hoch, groß, lang. Wie lang genau? Fragen Sie nicht nach Sonnenschein. Obendrein ist er breit. Wie breit? Breit halt. Aber das ist noch nicht alles. Er kann auch lang und breit. In seiner Sendung Thaddäus – Lang und Breit. Jörg Thaddäus, unser XXL-Mann fürs gründliche Fragen, macht wieder allerbeste Figur. Er will es intensiv und unterhaltsam auch. Er nimmt sich Zeit für einen Gast aus Wissenschaft, Kultur, Gesellschaft oder Politik. Ihn interessieren Menschen, Themen, Meinungsbildung und Ideen. Thaddäus, lang und breit. Die Gesprächsreihe. Morgen um 19 Uhr auf Radio 3. Wie es euch gefällt.
Permit me to introduce myself. The name is Mr. Kicks. I dwell in a dark dominion away down by the river Styx. The devil has sent me here because I'm full of wicked tricks.
and I'm such a popular fellow among all you lunatics. A course in ruination from the devil's text to fools who can't withstand temptation. Step right up, you're next. I hail from a hollow hellhole down along the river Styx. Allow me to introduce myself. The name is Mr. Kix. When an old wolf starts prowling out among the young lambs howling, don't you know he's looking for kicks? When a young cat full of sly tricks spends his evenings chasing fly chicks, 10 to 1 he's looking for kicks. Kicks is always in demand, 'cause kicks is full of fun and laughter. Lots of folks get out of hand because it's only kicks they're after. Shady lady and her lover operating undercover. She knows sin and virtue don't mix. Her mama raised her prim and proper, but now wild horses couldn't stop her when she's on a manhunt for kicks. Kicks, yeah, yeah, looking for kicks. Just kicks, nothing but kicks. I'm Satan's sinful servant sent to get you in a fix. So look me up just anytime. The name is Mr. Name is Mr. Name is Mr. Kicks.
Mr. Kicks mit und von Oscar Brown auf Radio 3. 18.39 Uhr, gleich 20 vor 7 haben wir es und kommen zu einem wirklich außerordentlich tollen Musiker, zu Anwar Brahim. Ende der 50er Jahre in Tunesien geboren. Er ist einer der innovativsten Oud-Spieler seiner Generation und versucht neben dem Bewahren musikalischer Tradition auch immer neue Wege zu geben. Das hat er mehrfach bewiesen. Wir hören einen seiner Titel hier und jetzt auf Radio 3. Dancing Under the Meteorites.
Radio 3. Die Gedanken sind frei. Heute?
Die britische Schriftstellerin Virginia Woolf.
Ich bin verwurzelt, aber ich fließe.
Let me sing you a waltz out of nowhere, out of my thoughts. Let me sing you a waltz about this one night stand. But now you're gone, you are far gone, all the way to your island of rain. It was for you just a one-night thing, but you were much more to me, just so you know. I hear rumors about you, about all the bad things you do. But when we were together alone, you didn't seem like a player at all. I don't care what they say, I know what you meant for me that day. I just want to doesn't seem quite right. You meant for me much more than anyone I've met before. One single night with you, little Jesse, is worth a thousand with anybody. I have no bitterness, my sweet, I'll never forget this one night thing. Even tomorrow in other arms, my heart will stay yours until I die. Let me sing you a waltz out of nowhere, out of blues. Let me sing you a waltz about this lovely one night stand.
Die Schauspielerin und Sängerin Julie Delpy hier auf Radio 3 Awards for a Night. Naja, ganz so spät haben wir es jetzt noch nicht. Und wir schauen ins Hier und Jetzt, beziehungsweise in die nahe Zukunft. Denn ein neues Bauprojekt bahnt sich an in der Region. Seit 125 Jahren thront er auf dem Brauhausberg in Potsdam, prägt das Gesicht der Landeshauptstadt, der Turm des ehemaligen Landtags, auch bekannt als Potsdamer Kreml. Seine Geschichte ist wirklich bewegt. Erst Reichskriegsschule, dann Sitz der SED-Kreisleitung, später Sitz des Brandenburger Landtags, ja, und dann nichts. Seit 2013 ist das Gelände verwaist. Und jetzt soll hier ein vierter Campus der Uni Potsdam entstehen, mit Hilfe des Mäzens Hasso Plattner. Entsprechende Pläne wurden heute offiziell vorgestellt. Annette Kufner war dabei.
Zufriedene Gesichter auf dem Campus am neuen Palais in Potsdam. Ministerpräsident Dietmar Woidke und Brandenburgs Topmäzen Hasso Plattner sitzen Schulter an Schulter. Laut Woidke ein Tag, an den man sich in Brandenburg noch lange erinnern werde.
Das Hasso-Plattner-Institut wird in den kommenden Jahren und Jahrzehnten weiter an Strahlkraft gewinnen, weit über die Brandenburger, weit auch über die Grenzen der Region hinaus. Zweitens, die Wirtschaft in Brandenburg und Berlin wird massiv davon profitieren. Auch davon bin ich überzeugt. Die Studierenden werden profitieren.
Es sei eine Win-Win-Win-Situation, so Woidke. Am Brauerhausberg soll ein neuer Campus entstehen. In den sollen die Bereiche Sozialwissenschaft und Jura einziehen, die derzeit am Standort Griebnitzsee sitzen. Die Gebäude dort soll das Hasso-Plattner-Institut übernehmen. Der Mäzen selbst zeigte sich zufrieden. Mit dem Projekt erfülle er sich einen Traum. Das Ziel?
Wir wollen schon auf dem Weg sein in die erste Reihe der deutschen Informatik. Fakultäten.
Bis 2035 sollen sowohl der neue Campus am Brauhausberg als auch die Erweiterung des HPI in Babelsberg fertig sein. Aber schon heute soll die Strahlkraft des Projekts Wissenschaftler aus aller Welt anziehen, vor allem aus den USA, sagt Hasso Plattner.
Was meine Kontakte in Amerika sagen, es ist schlicht und einfach fürchterlich, was passiert. Ob es Stanford ist, Princeton ist, Carnegie Mellon oder Harvard. Also wir haben eine historische Chance, die nächsten 3,5 Jahre aufzuholen.
Wie viel Geld genau in das Projekt fließt, das wollen die Beteiligten nicht sagen. Laut Universität Potsdam ist es die größte private Zuwendung, die eine Uni in Europa jemals bekommen hat.
Und über die Geschichte des Gebäudes, den Standort und die Bedeutung des Umbaus als Campus für die Stadt kann ich morgen Nachmittag mit unserem Architekturexperten, mit Nikolaus Bernau, hier auf Radio 3 sprechen.
Kamale, kalaka mio, shida.
Jemba Groove, Amalé, auf Radio 3 und das um kurz vor 19 Uhr. Nach 19 Uhr, da können Sie mit uns ein wenig abheben. Zu Zeiten, in denen Flugzeugtypen zum Beispiel noch Rumpler-Taube hießen, da waren Pilotinnen selten und auch mehr oder weniger unerwünscht. In unserem Hörspiel geht es um die Geschichte von Melli Bese und Marga von Itzdorf, die die Herrschaftsverhältnisse im Luftraum herausforderten. Beide waren Pionierinnen, beide teilen auch das gleiche tragische Ende. Mehr über die beiden Berlinerinnen gleich. Und ich sage für heute Tschüss und wünsche Ihnen noch einen guten Start in die Woche. Mein Name ist Shelley Kupferberg. Machen Sie es gut.
Pfingsten gibt es doch Geschenke. Das Grunewald Open Air und Schwanensee Konzertant. Wenn sich Tschaikowskis Musikzauber entfaltet, wird der Grunewald zum Schwanenreich. Tauchen Sie ein in die Sage von der Schwanenprinzessin, die nur durch Liebe erlöst werden kann. Das Meisterwerk erklingt unter freiem Himmel in der Kulisse von Schloss, Wasser und Grün. Und in abendlicher Stimmung. Das Orpheus-Ensemble Berlin spielt die Ballettmusik, dirigiert von Stefan Meinecke. Schwanensee, das Open-Air-Konzert, Pfingsten, von Samstag bis Montag, vor dem prächtig beleuchteten Jagdschloss Grunewald. Radio 3, wie es euch gefällt.
Radio 3, die Nachrichten.
Um 19 Uhr mit Ingo Jansen. Guten Abend. Die von der Bundesregierung angeordneten Zurückweisungen von Asylsuchenden an den Grenzen sind rechtswidrig. Das hat das Berliner Verwaltungsgericht in einem Eilverfahren entschieden und damit drei Somaliern recht gegeben, die kurz nach ihrer Einreise nach Polen zurückgeschickt wurden. Philipp Eckstein.
Die Beschlüsse sind unanfechtbar, teilt das Gericht mit und stellt zudem klar, die Begründung des Bundesinnenministeriums für die verschärften Maßnahmen reichen nicht aus. Deutschland sei im Rahmen der sogenannten Dublin-Verordnung der Europäischen Union dazu verpflichtet, bei Asylgesuchen, die hierzulande gestellt werden, das vorgesehene Verfahren einzuhalten. Und das sieht vor, dass zunächst in Deutschland geprüft werden muss, welches Land für das Asylverfahren zuständig ist.
Nach dem Urteil zur Asylpolitik wird Kritik an Bundesinnenminister Dobrindt laut. Die Grünen fordern, die Anordnung zur Zurückweisung sofort zurückzunehmen. Die Bundesregierung sei mit ihrem nationalen Alleingang gescheitert. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Stegner sagte der Rheinischen Post, die Union stehe vor dem Praxistest im Regierungshandeln. Die Gewerkschaft der Polizei sieht sich in ihrer Ablehnung der Zurückweisungen bestätigt. Mithilfe des Software-Milliardärs und Mäzen Sasso Plattner entsteht ein neuer Universitätsstandort in Potsdam. Das haben dessen Stiftung und die Landesregierung mitgeteilt. Der Campus ist auf dem früheren Gelände des Brandenburger Landtags, dem Brauhausberg, geplant. Außerdem wird das Sasso-Plattner-Institut am Griebnitzsee erweitert. Aus Potsdam, Annette Kufner.
Mit dem Ausbau werde eine Erfolgsgeschichte fortgeschrieben, sagte Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke. Mit der Hasso-Plattner-Stiftung habe man eine Absichtserklärung unterzeichnet. Demnach soll bis 2035 ein neuer Campus am Brauhausberg entstehen. Beherbergen soll er die Fakultäten Sozialwissenschaft und Jura, die bislang am Campus Griebnitzsee sitzen. Die Gebäude in Griebnitzsee sollen wiederum vom Hasso-Plattner-Institut übernommen werden.
In Cottbus wird morgen eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Betroffen sind neben dem Hauptbahnhof auch mehrere Institutionen, eine Seniorenwohnanlage und eine Schule. Nach Angaben der Stadt müssen rund 1.800 Anwohnerinnen und Anwohner bis 8 Uhr den Sperrkreis verlassen.